Willkommen bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg mit mir, Rainer-Maria Jilk. Ich darf mich mal ganz kurz vorstellen, denn ich bin neu hier. Ich bin Journalist, Vater eines Grundschulkindes und freue mich, dass ich künftig die großen Fragen zur Gesundheit unserer Kinder für euch stellen darf. Denn Tine und ich werden uns im Elternpodcast ab jetzt abwechseln. Heute geht's um ein Thema, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Familien betrifft, vielleicht auch euch. Es geht um Gaming, um Zocken. Fast jedes Grundschulkind kennt ja bereits die wichtigsten großen Spiele, egal ob mit Fußball, kleinen Bausteinen oder kartfahrenden Italienern. Aber wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich gesund? Was passiert im Kinderkörper beim Zocken? Und wie merken wir Eltern, wenn es dem Kind nicht mehr gut tut? Im dazugehörigen Kinderpodcast Flipsi findet's raus haben wir dazu Fragen von Maxi beantwortet. Er ist 9 Jahre alt und liebt Computerspiele, aber das Aufhören fällt ihm schwer.
Hallo Flipsi, ich spiele gerne Computerspiele auf meiner Konsole. Am liebsten Simulationsspiele, weil ich darin mit Blöcken ganz viel bauen kann. Meine Eltern haben feste Spielezeiten festgelegt, weil sie meinen, dass ich sonst zu aufgedreht bin und mich dann nicht so gut auf die Schule konzentrieren kann. Ich finde das unfair. Warum darf ich nicht so viel zocken, wie ich will?
Ja, warum darf man als Kind nicht einfach so lange zocken, wie man will? Diese Frage kennen wir alle, vielleicht ja auch sogar noch von uns selbst, als wir Kinder waren. Jugendpsychiater Dr. Daniel Illy wird uns jetzt, wie auch schon im Kinderpodcast, aufs nächste Level des Wissens bringen. Hallo Daniel.
Hallo, grüß dich, schön hier zu sein.
Ja, voll gut, dass du da bist. Daniel, warum ist Gaming so faszinierend für Kinder? Also so sehr, dass sie dann nicht mehr aufhören können und das in Familien sicher auch mal für dicke Luft sorgt.
Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur für Kinder, sondern auch für mich zum Beispiel. Ich spiele ja auch sehr, sehr gerne Videospiele und kenne also die Faszination aus eigener Anschauung. Und da ist ja auch erstmal gar nichts dagegen zu sagen. Ne? Videospiele machen Spaß. Es gibt Videospiele, die mich auch unglaublich berührt haben, ne? Die mich sogar zum Weinen gebracht haben. Mhm. Und es gibt aber auch Spiele oder Spielinhalte vielmehr, wo auch ich merke, dass ich dann vielleicht Schwierigkeiten habe auszumachen, wenn ich eigentlich sollte. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
Genau, welche Spiele sind es? Oder welches Schema steckt da dahinter?
Genau, das ist zunächst mal sehr individuell, ne? Für den einen können das zum Beispiel Rollenspiele sein, der Reiz weiter aufzusteigen im Level. Wieder andere suchen den Wettkampf gegenüber anderen, die spielen dann lieber Online-Spiele oder Sportspiele, ne? Und so hat jeder auch schon im Kindes- und Jugendalter da seine eigenen Themen, die ihn beschäftigen und die ihn vielleicht auch an das Spiel fesseln.
Wenn wir uns das Gehirn anschauen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich verantwortlich, nicht das Herz, weil man das Spiel so liebt, sondern wahrscheinlich ist ja das Gehirn, was verantwortlich ist. Kannst du uns mal etwas ausführlicher erklären, was im Gehirn passiert, wenn Kinder zocken?
Ja, also ich beschäftige mich jetzt schon über 10 Jahre damit und trotzdem sind da noch viele Fragezeichen, ne? Und man weiß, dass es eine enge Verwandtschaft gibt zu anderen Süchten, die wir so kennen, ne? Die jetzt bei den meisten Kindern und Jugendlichen zum Glück nicht so ein Thema sind, ne? Aber zum Beispiel der Alkoholabhängigkeit oder auch dem Rauchen. Das heißt, Videospiele oder auch andere Verhaltensweisen, die wir so an den Tag legen, ne? Da wäre zum Beispiel das Beispiel Glücksspiel noch zu nennen, die triggern in unserem Gehirn gewisse Belohnungszentren, ne? Also unser Gehirn lernt, hey, das war schön, das will ich nochmal haben. Und wenn ich das ja über einen gewissen Zeitraum betreibe und das vielleicht auch in manchen Lebensbereichen die einzige Art wird, wie ich mir Erfolge hole oder wie ich schlechte Laune wegbekomme, dann wird's problematisch.
Du hast es im Kinderpodcast mit Flipsi auch schon richtig gut erklärt. Vielleicht kannst du für uns Eltern das auch nochmal erklären, wie genau das im Gehirn alles passiert.
Genau, also da gibt es eine ganze Menge Hirnregionen, die eine Rolle spielen. Wir können das jetzt mal vereinfacht vielleicht das Belohnungszentrum nennen. Das wird immer dann aktiv, wenn wir irgendwas Schönes erleben, ne? Wenn wir verliebt sind, wenn wir ein Stück Schokolade essen. Dieses Zentrum wird interessanterweise von Videospielen sehr, ja, manifest angesprochen, ne? Also da kommt es dann zu einem Dopaminausstoß. Dopamin verbinden wir immer so ein bisschen mit Süchten. Dopamin ist dabei interessanterweise gar nicht so entscheidend im Moment des Konsums, sondern eher der Weg dahin ist entscheidend. Ne? Das zeigen so die neuesten Studien. Da leuchten die gleichen Gebiete im Gehirn auf, ne, wie bei den stoffgebundenen Süchten. Wenn wir das jetzt mal abstrahieren, dann haben wir es ja beim Medium Digitales sozusagen mit einem noch mehr verfügbaren Medium zu tun. Ne? Also in der Regel auf dem Smartphone, ne, was jeder dabei hat. Also während man in Deutschland schon sehr, sehr leicht an Alkohol kommt, ne, jede Supermarktkasse, die da mit den kleinen Schnapsfläschchen lockt, ist das beim Handy noch um ein Vielfaches stärker. Und das kann für manche zum Problem werden.
Wenn wir jetzt aber nochmal kurz auf das Belohnungssystem zurückkommen im kindlichen Gehirn. Das heißt, ich möchte, wenn ich gelernt habe, das tut mir gut, ich werde belohnt, möchte ich dann immer wieder spielen oder möchte am besten gar nicht damit aufhören, weil dann werde ich ja nicht mehr belohnt, oder?
Genau, also da spielen mehrere Mechanismen eine Rolle. Das wäre jetzt sozusagen auf der biologischen Ebene, ne? Vereinfacht gesagt mit dem Dopaminausstoß im Belohnungszentrum. Und wir sehen das aber auch auf einer Verhaltensebene. Also ich bin ja selber Verhaltenstherapeut für Erwachsene und auch für Kinder und Jugendliche. Und das ist das, was ich meinen PatientInnen immer vermittle, ne? Dass wir eigentlich von einer Sucht als erlerntes Fehlverhalten sprechen. Ne? Das heißt, ich gehe vielleicht mit Stress in die Schule, habe da nicht so einen Spaß, vielleicht, weil ich ein unerkanntes ADHS oder sowas habe, ne, und einfach frustrierende Erlebnisse sammel. Und mein Hirn sagt mir die ganze Zeit, oh, wann ist endlich Schluss, wann kann ich nach Hause zocken? Ne? Und dann, so kenne ich das von den Patientinnen, die ich da teilweise auch behandle, den extremeren Formen, die dann direkt nach Hause kommen, wenn sie überhaupt in die Schule noch gehen und dann nichts anderes mehr machen. Ne? Also dem Gehirn quasi beibringen, jetzt beginnt sozusagen der schöne Teil des Tages, ne? Und der endet dann vielfach erst um 4 Uhr nachts, ne? Weil man eben nicht mehr aufhören kann zu spielen.
Das ist dann schon eine problematische Form dieser Spielsucht. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, denke ich mal. Wir wollen aber nicht nur vom Zocken so den Zeigefinger heben, ne? Gaming hat ja auch positive Aspekte, zum Beispiel Lernen. Mein Sohn hat auch von der Grundschule aus schon so eine Lern-App, damit kann er Mathe und andere Sachen machen, kriegt natürlich als Belohnung auch Goldmünzen und damit kann man dann spielen oder andere Sachen machen. Welche positiven Aspekte kann Gaming für die kindliche Entwicklung haben? Also welche Art von Spielen oder auch welcher Zeitumfang ist denn dann da entscheidend?
Ja, also die App, die du ansprichst, ist ein ganz tolles Beispiel, wie Gamification, wie man das ja nennt, ganz gut funktioniert. Ne? Es sollte aus meiner Sicht jetzt nicht ersetzen, dass man sich vor ein Buch sitzt und klassisch lernt, aber es kann eine tolle Ergänzung sein. Ja? Und das sehen wir ja in ganz vielen Lebensbereichen. Ne? Zum Beispiel Apps, die insulinbedürftige Kinder motivieren, ihren Blutzucker zu messen und so weiter. Ne? Also da gibt es wirklich ganz viele tolle Beispiele. Ich würde aber auch dafür plädieren, dass in ganz vielen Videospielen tolle Sachen stecken. Ne? Das kann die Kreativität in einem Minecraft sein oder das Lernen durch andere Spiele, die sich zum Beispiel mit geschichtlichen Aspekten und so weiter beschäftigen. Und es ist auch vollkommen okay, einfach mal Spaß mit Freunden zu haben, ohne dass da jetzt so ein edukativer Ansatz zugrunde liegt. Ja? Die Frage ist ja immer, wie viel Raum nimmt das Ganze ein? Ja? Und mache ich das eben noch, weil es mir Spaß macht oder nicht? Und weil du die Zeit ansprachst, das ist da eigentlich ein ganz guter Indikator. Und wir haben so ein bisschen, oder viele Eltern, die zu mir kommen, haben das so ein bisschen im Kopf. Mein Sohn hat gestern 6 Stunden PlayStation gespielt. Der ist abhängig, ne? Das ist so ein bisschen das, wo sie dann herkommen und sich damit vorstellen. Und die Zeit als solches ist gar nicht so entscheidend, ne? Also wenn wir uns mal vorstellen, der Sohn hätte 6 Stunden ein Buch gelesen, dann wäre da vielleicht kein Problem zu sehen, ne, auf Seiten der Eltern. Also da kommt auch noch so ein bisschen mit rein, ne, was erwarte ich von meinem Kind, wie würde ich meine Freizeit verbringen, was macht er da genau, ne, beschäftige ich mich damit oder nicht. Und in der Therapie ist es dann die hohe Kunst und deswegen sage ich dann oft, hör, komisch, ich habe gestern auch 6 Stunden gespielt, auch wenn ich lange keine 6 Stunden mehr für Videospiele hatte, dahin zu kommen, was eigentlich das Problem ist. Ne? Zum Beispiel, ich kann nicht mehr aufhören, ich regle meine Gefühle damit, ich spiele immer mehr seit einigen Monaten, ne? Ich habe mich vielleicht im Fußballverein abgemeldet, um mehr Zeit fürs Zocken zu haben. Da will ich so ein bisschen hinkommen, weil das sind die wahren Kriterien, nach denen ich dann schaue.
Also da unterscheidest du dein gesundes Zocken vom problematischen Gaming, oder?
Genau, also vereinfacht kann man sagen, ich gucke mir die Kriterien nach dem aktuell gültigen Klassifikationssystem, was in den USA genutzt wird, an. Einfach deshalb, weil wir in Deutschland noch immer auf die Einführung dieser Diagnose warten. weil die sehr schön das therapeutische Problem beschreiben, ne? Also zum Beispiel die gerade schon besprochene Gefühlsregulation und so weiter. Und dann schaue ich mir ganz individuell an, was macht denn das Kind da, ne, mit dem Videospiel? Was spielt es? Was fasziniert es daran? Und treffen eben diese Kriterien zu, ne? Also leidet sozusagen der Alltag unter dem Videospielkonsum, dann lohnt es in der Regel näher hinzugucken.
Okay, das heißt, so eine generelle Zeitansage gibt's von dir nicht. Höre ich jetzt hier schon raus. Das geht nicht, oder?
Also, wer jetzt unbedingt eine Faustregel haben will, 10 Minuten pro Lebensalter ist so ein guter Richtwert, ne? Aber.
Also, ein Achtjähriger soll 80 Minuten spielen können und das wäre okay.
Genau, da kommen wir jetzt aber hin. Nee, ist es eben nicht, ne? Weil ich muss mich ganz individuell mit meinem Kind beschäftigen, ja? Und das heißt eben nicht, dass mein Kind, weil es 8 Jahre alt ist, automatisch mit der ihm angebotenen Medienzeit umgehen kann. Sondern ich muss mich als Elternteil von klein auf, und das fängt im Kita-Alter an, damit beschäftigen, was macht mein Kind? Was fasziniert es an digitalen Medien? Ich muss mich also hinsetzen und wohl oder übel Paw Patrol und Pepper Woods gucken. Ne? Und ich muss gucken.
Absolut.
Ich muss gucken.
Pepper, die Mama Woods hat übrigens jetzt ein drittes Kind bekommen. Ne? Hast du mitbekommen?
Echt? Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja,
aber
wurde groß in, war Nachrichten in dem BBC, dass Mama Woods Mutter des dritten Kindes geworden
ist. Meine Tochter ist aus dem Alter raus. Ich merke gerade, ich muss
auch
mal wieder Pepper Woods gucken. Okay. ja, also Pepper Woods geht ja noch, aber es gibt ja weitaus schlimmere Sendungen, ne? So, und vielleicht findet mein Kind die aber faszinierend, ja, und will mitreden in der Kita oder in der Schule oder was auch immer, ja. Und viel entscheidender ist dann eigentlich, was passiert denn, wenn ich es ausmache? Also gibt es dann jedes Mal Stress und Streit, ja? Wie wirkt mein Kind, wenn es zum Beispiel 2 Folgen geguckt hat, ja? Ist es dann apathisch oder kann es sich dann auch wieder auf andere Sachen einstellen? Das alles ist viel, viel wichtiger als die reine Zeitangabe. Ne? Und wenn ich das eben konsequent begleite, habe ich als Elternteil die Chance, eben nicht in so eine Situation zu kommen, wie es viele der Eltern meiner Patienten geht, dass die dann irgendwann aufgeben und jeder macht seins. Ne? Und das führt dann oft dazu, dass der Junge, um jetzt mal wirklich in diesem prototypischen Beispiel zu bleiben, wobei auch das ein Problem ist, weil wir viel zu wenig auf die Mädchen und Frauen gucken. Mhm. Aber der Junge dann eben irgendwas zockt, ne? Ich weiß nicht mehr was, irgendwas mit Geballer interessiert mich nicht, ne? Ich mache mir aber vielleicht Sorgen, dass er davon aggressiv wird und das Mädchen vielleicht völlig unkontrolliert Social-Media-Angebote nutzt und sich da auf andere Art und Weise gefährdet, sei es jetzt durch Cyber-Grooming oder sonst was, ne? Also Eltern geben oft auf und das digitale Leben hat so was Privates, obwohl es das gar nicht haben muss. Ne? Man muss sich halt als Familie zusammen hinsetzen und über die Chancen, die da durchaus drinstecken in all diesen Medien, aber auch die Risiken sprechen.
Was sind deine Erfahrungen mit uns Eltern? Kennen wir uns gut genug mit den Spielen aus, die unsere Kinder spielen?
Also es hat sich auf jeden Fall gebessert in den letzten Jahren, weil ja auch einfach die Eltern viel medienaffiner sind. Aber als ich 2015 anfing, ne, da kamen noch oft so Sachen wie jemand, der Ego-Shooter spielt, läuft automatisch Amok und so weiter. Das hat sich ein bisschen gebessert und ich arbeite natürlich auch mit den Eltern daran, vielleicht Vorurteile abzubauen und hinter den Konsum zu gucken.
Okay, aber prinzipiell würdest du sagen, wir müssen da besser hingucken, oder?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass vor allem insbesondere Mädchen, junge Frauen besonders gefährdet sind, wenn sie Social-Media-Angebote nutzen, wo es ja nochmal ganz eigene Gefährdungsaspekte vielleicht gibt. Mhm. Und so ein bisschen das Gefühl haben, das ist alles ganz privat, ne? Und man darf da nicht als Familie drüber sprechen. Ne? Und hier geht es nicht darum, die Nachrichten der Kinder zu lesen, sondern klarzumachen, wenn jemand komische Fotos von mir haben will, dann sollte ich nicht drauf eingehen, ne? Und denjenigen am besten meinen Eltern mal zeigen.
An dieser Stelle der Hinweis, die AOK ist Partner der Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Da gibt es Tipps für Eltern von Kindern bis 13 Jahren mit kostenlosen Leitfäden, Infos und Online-Kursen für Eltern. Den Link zur Initiative findet ihr wie immer in den Shownotes. Wie können Familien gemeinsam Regeln fürs Zocken aufstellen, ohne dass es dann Streit gibt, wenn es ums Aufhören geht?
Also da plädiere ich sehr für ein flexibles Modell, sofern es umsetzbar ist. Also Das gilt natürlich eher für Jugendliche, muss man sagen. Der Medienkonsum von Grundschulkindern, der gehört schon auch mit Zeiten reguliert. Ne? Also nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber das Ziel sollte schon sein, dass ich mein Kind dazu erziehe oder es dahin leite, dass es seinen Medienkonsum irgendwann selbstständig irgendwie so ein bisschen überwachen kann. Ne? Spätestens mit 14, 15, 16 wird das sowieso nicht mehr anders möglich sein. Und dann ist es aus meiner Sicht so, dass man so ein bisschen guckt, was steht sonst noch an, ne? Was fordert die Schule von mir, muss ich noch was lernen, treffen sich meine Freunde gerade alle draußen, machen was Schönes oder ist es ein verregneter Tag und es kommt ein neues Spiel raus, ja, dann kann man auch mal ein bisschen länger spielen.
Das ist ein gutes Stichwort. Welche Rolle spielen Alternativen? Also wie wichtig ist es, attraktive analoge Angebote zu machen?
Finde ich sehr wichtig und ist auch häufig mit meinen Patientinnen was in der Therapie sehr viel Zeit braucht, ne? Weil die eben nicht sich übermorgen alle wieder im Sportverein anmelden. Das digitale Leben ist einfach sehr spannend. Als Elternteil geht es, glaube ich, darum, vorzuleben, auch eine Vorbildrolle einzunehmen. Ne? Das heißt zum Beispiel kein Handy beim Essenstisch und nicht das Kind ins Bett schicken und dann selber 4 Stunden vor Netflix herumhängen, ne? Sondern einfach Angebote schaffen, altersentsprechend, ne? Irgendwann will ein Jugendlicher vielleicht auch nicht mehr mit seinen Eltern rumhängen, aber dann sollte ich ihm vermittelt haben, dass es ja was ganz Schönes sein kann, Sport mit anderen Menschen zu machen. Ne? Und wenn man dann müde nach Hause kommt und hat noch Lust auf eine Serie oder auf ein Videospiel, dann spricht ja auch absolut nichts dagegen.
Du sprichst schon meine nächste Frage eigentlich und meine abschließende Frage an, was dein Rat ist für uns Eltern, die wir ja selber so viel am Smartphone sind, ne? Manchmal beruflich, manchmal aber auch einfach nur so. Wie groß würdest du sagen, ist unsere Vorbildrolle, die wir als Erwachsene haben?
Größer, als es vielen Eltern bewusst ist, ne? Weil Kinder ein sehr gutes Gespür dafür haben und in erster Linie ja nicht mal trennen, ne? Zwischen beruflich oder privater Nutzung. Und wir uns da ja auch oft so ein bisschen in die eigene Tasche lügen. Ne? Man muss jetzt noch erreichbar sein, weil ne, man irgendwie beruflich noch auf eine E-Mail wartet oder sowas. Aber wenn man ehrlich ist, wartet man zwar auf die E-Mail, aber macht dann trotzdem andere Sachen am Handy. Ne? Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass Eltern sich da Kritik von den Kindern anhören und sich auch mal sagen lassen, ne? Wenn zum Beispiel dann beim Essenstisch wieder das Handy ausgepackt wird.
Ja, ich merke das bei mir selbst auch, dass ich viel zu oft auf mein Handy schaue und dann auch schon so viel, also sinnlos Zeit gedoomscrollt und vergeudet habe. Ich versuche das gerade ein bisschen zu regulieren. Ist gar nicht so leicht, denn das Belohnungssystem funktioniert auch super bei uns Eltern.
Wenn du magst, kann ich dir auch gerne noch einen Tipp geben.
Ja?
Das fängt schon beim Aufwachen an. Einfach mal einen analogen Wecker kaufen, dann ist man gar nicht gezwungen, direkt morgens das Handy in die Hand zu nehmen.
Okay, machst du das ab und zu?
Ich mache das, wann immer ich kann und finde das wirklich sehr, ja, bereichernd.
Ich probiere es aus und ich sag dir dann, wie es gelaufen ist.
Gerne.
An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Daniel, für deine Expertise und deine wichtigen Tipps. Dankeschön.
Ja, danke dir.
Ich hoffe, dass wir auch heute wieder nützliche Tipps für euch dabei hatten. Gebt uns gerne Feedback, was euch gefällt oder auch gern, was ihr euch noch wünscht, damit wir diesen Podcast bestmöglich für euch gestalten können. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert oder auch anderen Eltern weiterempfehlt. Wir erscheinen alle 2 Wochen und wie immer packen wir weitere nützliche Tipps zum Thema dieser Folge auch für euch in die Shownotes. Zum Beispiel den Link zur Initiative Schau hin, der AOK. Und die dazugehörige Flipsi findet's raus Folge findet ihr da auch zur Frage, warum darf ich nicht so lange zocken, wie ich will? Und noch ein Tipp. Wenn euch das Thema Haut besonders interessiert, dann könnt ihr auch noch mal auf eine Flipsi-Erkundungstour mit euren Kindern gehen. Diese Touren finden in ausgewählten AOK-Geschäftsstellen statt. Wie ihr euch anmelden könnt, das steht auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg.